Herzlich willkommen bei
«Sichtbau Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 244 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Der Michel Brändle.
Hallo zusammen.
Und Andreas Kundert.
Hallo zusammen.
Ja, zum ersten Mal dabei. Nein, das ist gar nicht. Du bist schon mal... stimmt, wer schon lang zulässt, der weiss, dass er schon mal dabei war. Genau, du bist ja der Head of Galaxus Mobile und neu auch Internet. Und über das reden wir auch heute. Über das Galaxus Internet. Unser neues Angebot. Und genau mit dem fangen wir an. Nachher gehen wir dann noch weiter, reden über Flow, den Oscar-prämierten Animationsfilm. Und dann in der Spielecke über Mainframes und Two Point Museum. Und ja, genau. Also, wir machen es jetzt gleich unter News, weil es, auch wenn es schon Wochen alt ist, für die einen ist es trotzdem News. Und darum, genau, springen wir da in unsere News hinein.
News. News aus der Tech-Welt.
Andreas, genau. Wir haben ja neu, auch Internet, die Heime, nicht nur übers Handy. genau, es heisst Galaxus Internet, Fiber, 10 Gigabit kann man da haben bei uns. Und genau, für wie viel? 39?
Richtig.
39 und 39, 90?
Nein, wir machen keine 90 Größe. 39 auf die Hand.
Genau. Sehr gut. Genau, komm, erzähl doch einfach mal kurz, wie das Ganze echt Stand gekommen ist. Eben, das Mobile haben wir jetzt seit, jetzt weiss ich, das ist auch schon ein paar Jahre.
Bald 6 Jahre.
Ah, krass.
Bald 6 Jahre, ja, Zeit rennt.
Krass.
Ich glaube, das ist etwa das letzte Mal, wo ich bei euch im Podcast gewesen bin, wo wir Galaxus Mobile gelauncht haben, oder damals hat es noch Digitec Connect geheissen.
Stimmt.
Und ja, wir sind natürlich nicht untätig gewesen. Wir haben eben Digitec Connect und jetzt Galaxus Mobile stetig weiterentwickelt. Und der nächste logische Schritt war, dass wir auch in euch in den Heim wollen. Und somit jetzt auch wirklich auf den Broadband oder eben Fixline angefangen aufschalten. Und ja, wie immer, wir haben etwa vor 2 Jahren gestartet, mit so ein bisschen dem ersten Anbietercheck und den ersten Möglichkeiten. Und wir haben relativ schnell gemerkt, es gibt in der Schweiz, dank, sagen wir mal, der Swisscom, öffentlich-rechtliches Unternehmen, gibt es das Angebot BBCS, also der Broadband-Service, der öffentlich zugänglich ist. Und für uns ist eigentlich relativ klar gewesen, hey, da muss es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten geben. Und haben uns dann entschieden, eben dort das Projekt ein bisschen komplexer zu machen und wirklich mit allen lokalen Anbietern und Providern zusammen zu arbeiten. Und so unseren eigenen Service anfangen aufzuziehen.
Genau, sag doch kurz, wie das funktioniert, weil es ist eigentlich ähnlich, ich glaube, es hat Parallelen zu Galaxus Mobile, wo ja, wir haben ja logisch kein eigenes Funknetz, sondern wir nutzen jetzt in dem Fall das von Sunrise. Und jetzt im Internet ist ja auch so, die Galaxus Digitec ist ja keine Leitungen gebuddeln und verlecken, sondern kann auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen.
Richtig, genau. Also, ich würde mich hüten, davor Antennen zu bauen. Ich glaube, das ist etwas das Schlimmste, was du machen kannst, mit den Einspracheritis in der Schweiz. Darum setzen wir dort ja aufs Antennennetzwerk von der Sunrise. Und im Internet ist es jetzt eigentlich ganz ähnlich. Wir können aufs Netz von der Swisscom zurückgreifen, also aufs Glasfasernetz aktuell von der Swisscom zugreifen. Und aber auch auf die ganz kleinen Teilnetze, die Sunrise selber noch hat, und dann vor allem die ungefähr 75 lokalen Anbieter, wie zum Beispiel in Zürich gibt es das Elektrizitätswerk Zürich, wo ihre Leitungen hat. Es gibt irgendwie Glattnet in Dübendorf und Glattbruck, und dann gibt es irgendwie Leukom im Thurgau und so weiter. Also da hat dann eben jedes lokale Ding. Ich glaube, sogar in Engelberg gibt es einen kleinen lokalen. Oder zum Beispiel in Zofingen, dort haben wir jetzt ein paar Probleme, weil die sind genau eben nicht öffentlich. Es ist eine grosse Stadt, sind 15'000 Einwohner, und wir haben jetzt doch ein paar Requests gehabt von dort, und dann müssen wir feststellen, ah, okay, das Netz in Zofingen ist jetzt eben nicht zugänglich, oder noch nicht zugänglich für uns.
Also, spannend, weil Zofingen ist, glaube ich, der Ort, der angefangen hat, glaube mit Glasfasernetzausbau.
Genau, und sie haben ihr eigenes Netz dort gebaut. Es ist dann, glaube ich, bin ich auch nicht 100% sicher, ob von der Quickline dann übernommen worden. Und in jetzt dran, okay, mit der Swisscom, das Netz eben öffentlich zugänglich zu machen, nicht nur für den lokalen Provider, die Stadtwerke in Zofingen, sondern eben auch für alle anderen. Wenn du jetzt Swisscom oder Salt oder eben mir möchtest du darauf aufschalten. Und ja, das bringt dir natürlich auch ein bisschen Verwirrung für die Kunden, weil sie suchen dann und sagen, hey, ich habe doch Glasfaser, ich möchte jetzt zu uns wechseln. Aber es geht dann nicht, weil wir können das nicht finden. Also es gibt schon noch viele Limitierungen, aber zum Teil auch bewusst, wo wir natürlich wie immer, ich sage jetzt mal so ein bisschen Galaxus, Digitec Galaxus-Teil, sehr bewusst eingegangen sind und gesagt haben, hey, wir gehen Schritt für Schritt vor und machen zuerst mal Basis und dann die komplexeren Sachen Schritt für Schritt dann hinein.
Okay, also eben, es ist wirklich so, dass in der Schweiz wird die physischen Leitungen wird eben so, die grosse Mehrheit baut ja Swisscom im Auftrag vom Bund. Und dann gibt es aber viele, also die einen sind privat, die anderen sind ja auch, gehören irgendwie im Kanton, die bauen auch noch einen Teil, oder?
Richtig, oft sind es Gemeinden oder eben die privaten Elektrizitätswerke, die aber ja zum Teil auch von den Gemeinden dann gewohnt sind, also auch öffentlich-rechtliche Unternehmen sind. Und die bauen ihre Leitungen, oder? Die müssen ihren Strom sowieso verbuddeln in der Schweiz. Wir ziehen ja nicht wie in den Staaten einmal alles oben durch, wo du dann einfach hunderte von Kabel durch die Luft ziehst, sondern wird alles vergraben. Und das ist natürlich dann auch so, dass wenn der Boden schon aufreißt, ist, macht es durchaus Sinn, oder? Dass du ein Leerrohr nebenher leihst, wo du dann halt eben gerade auch Glasfaser und so kannst einziehen. Und grundsätzlich ist es aber so, dass wirklich der Ausbau im Moment sehr stark von der Swisscom vorantrieben wird. So weit zum Teil, dass an gewissen Orten direkt mit der Zubringung von Glasfasern auch das alte Kupfernetz sogar dekommissioniert wird. Also dass es wirklich so jetzt ist, dass bereits an gewissen Orten die alten Kupferleitungen rausgenommen werden oder abgeschaltet werden, zugunsten eben vom neuen Glasfasernetz. Ja.
Und genau, also jetzt in das eigentlich gemacht, haben ihr vermutlich auch eine Idee dahinter gehabt, oder was es, dass man sich irgendwie kann abheben kann, oder was macht es besser als andere Angebote?
Hey, schlussendlich ist es 10 Gigabit Fiber und es gibt jetzt nicht mega viel, wo man sich gerade im Consumer-Bereich kann unterscheiden. Es gibt eine endliche Anzahl von Endgeräten, die wir können unterstützen können. Wir haben das dort eben auch wieder im Sinne der Entwicklung für eins entschieden. Das ist im Moment auch Pflicht. Das Gerät wird dir zur Verfügung gestellt. Das ist der Zeixel AX7501. Und wir haben dort verschiedenste Geräte getestet. Und es war wirklich so ein bisschen das gewesen, wo der höchste ISP-Durchsatz, also der höchste Internetdurchsatz herbringt. Weil eben das Routing braucht ja immer eine gewisse Kapazität. Und es ist gleichzeitig auch das Gerät im Markt, wo weitgehend verfügbar ist, also hohe Verfügbarkeit hat, sehr einen guten Support, mit sehr einen guten Kontakt zu Zeixel können aufbauen. Und auch das gewesen, wo wirklich ein 10 Gigabit Ethernet-Port eingebaut hat. Es gibt sehr viele wo Fiber-Modems, wo immer noch mit 2,5 Gigabit-Ports laufen. Da gibt es jetzt natürlich Entwicklungen, aber die sind alle noch nicht am Markt oder erst gerade an den Markt gekommen. Und wir eben, wie ich gesagt habe, sind jetzt seit ungefähr 2 Jahren dran, das am Aufbauen. Und das hat natürlich, braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Die Geräte werden extra produziert. Dann mit dem Schiff daher gefahren. Okay. Das ist dann immer so ein bisschen der Moment, wenn du 6 oder sogar 9 Monate vor dem Launch Dutzende von Tausend von Geräten unterschreibst und weisst, okay, es ist ein dicker Batzen Geld, was du jetzt hier unterschrieben hast und du weisst, wir müssen dann auch mal noch ein bisschen liefern.
Wieso ist das eigentlich so mit dem Router, dass du musst dich auf einen festlegen? Aber es gibt ja, das haben ja bei uns viele gefragt, wieso kann ich bei Init7 einfach ein eigenes Gerät anstöpseln?
Das ist jetzt eben genau so ein bisschen dem geschuldet, dass wir auf den Netz aufbauen von den verschiedenen Anbietern. Und die und vor allem Swisscom hat eine Reihe an zertifizierten Geräten, also Geräten, die sie ihrem Netz freigegeben haben. Das hat mit verschiedensten Faktoren zu tun in der Netzwerktechnik. Und das Gerät, das wir ausgewählt haben, Zeixel, neben anderen, es gibt auch andere, die Liste ist öffentlich zugänglich, gehört eben zu den Geräten, die freigegeben sind auf dem Netz. Und dort ist es so, dass auch die lokalen Anbieter üblicherweise sich an diese Liste richten. Das heisst, die Geräte funktionieren dann auch wirklich bei allen lokalen Anbietern. Also wir haben eine gewisse Garantie, dass wir, wenn wir eben jetzt im Kanton Fribourg, Villach, Süglan oder wo eine Leitung aufschaltet, die einem lokalen Provider gehört, dass dann unser Gerät darauf auch wirklich funktioniert und die entsprechende Performance bringt. Und das hat auch Gründe gehabt, oder? Dass wir das machen, weil wir wie und keine eigene Netzwerkinfrastruktur haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel Init 7 anschaut, sie sind eigentlich von der Konsumerschritt noch einen Schritt zurückgegangen und haben eigene sogenannte POPs, also Point of Presence, aufgebaut, wo sie im Prinzip selber switchen. Und dann können sie halt die Leitungen 1:1 stecken. Das ist aber auch nicht überall verfügbar. Also sie müssen auch an gewissen Orten eben auf die Infrastruktur von den lokalen Provider zugreifen, aber dort, wo sie ihre Point of Presence selber gebaut haben, näher zum Kunden, da können sie halt dann auch andere Leistungen erbringen und können eben zum Beispiel gewisse Geräte freigeben oder ein Stück weit freie Routerwahl zulassen, weil sie das in ihren eigenen Point of Presence können managen. Die Möglichkeiten haben wir nicht. Das heisst nicht, dass wir sie nie werden haben. Ich glaube aber, das ist wie so eine Entwicklung, oder, wo du so ein bisschen rückwärts machst. Das wäre jetzt, wie wenn wir würden bei Galaxus Mobile unseren eigenen Netzwerkstack anfangen zu steuern und dann sogar noch einen Schritt zurück werden, eben anfangen, eigene Antennen zu bauen, oder? Und ich glaube, das ist wie nicht so unser Fokus, und sicher nicht am Anfang.
Vor allem auch teurer und komplizierter, nehme ich an.
Genau, also es ist teurer, es ist komplexer, es braucht einen höheren Aufwand, das macht auch das Produkt, das Endprodukt im Endeffekt teurer, oder? Wir können den Preis von 39 Franken jetzt für 10 Gigabit, ist wirklich, sage ich es mal, der Preispunkt am Markt. Wir haben das uns sehr gut überlegt, warum dass wir den Preispunkt auch wählen. Und wir möchten wirklich so viel Leistung bringen zum bestmöglichen Preis. Wir tun den Kunden auch nicht binden. Ich glaube, das ist uns auch beim Mobile schon sehr wichtig gewesen, mit dem Wechsel zu Galaxus Mobile. Also es ist nicht so, dass du bei uns 12 oder 24 oder teilweise sogar 36 Monate Bindung hast. Sondern es ist wirklich so, du hast ein Kündigungsdatum Ende vom nächsten Monat. Wenn du jetzt aus irgendeinem Grund nicht zufrieden bist, was wir nicht hoffen und nicht glauben, dann kannst du uns auch wieder verlassen. Es macht wenig Sinn, unzufriedene Kunden zu binden. Und das sind so ein bisschen die Faktoren, die wir zusätzlich in die Waagschale werfen. Dafür haben wir jetzt eben nicht von Anfang an monatelang daran geschafft, dass wir in diesen Netzwerken überall zum Beispiel einen Bridge-Modus zur Verfügung stellen können. Das heisst nicht, dass wir nicht daran arbeiten. Ich bin aktiv dran. Ich habe heute Morgen mit einem Netzwerkkollegen von uns an dem geschafft. Und es, sagen wir mal, es würde grundlegend funktionieren, aber eben auch dort wieder. Gewisse lokale Anbieter unterstützen es nicht, andere schon, da haben wir wieder Probleme, dort nicht. Und wir können halt dann wirklich die Qualität nicht garantieren. Und das ist uns relativ wichtig, dass wir wirklich auch die Qualität können garantieren können. Und eben auch den eigenen Kundendienst können machen. Und wenn wir jetzt Komplexitäten aufs Produkt zugehen, heisst das auch, dass der Kundendienst komplexer wird. Mhm. Und den müssen wir jetzt auch erst aufbauen. Wir sind neu in dem Geschäft, also müssen wir auch mitlernen mit den Kunden. Und da sind wir normalerweise sehr schnell. Aber eben, wenn du dann das Produkt komplexer machst, heisst es halt auch komplexere Fehler, komplexere Probleme, mehr Aufwand. Und das musst du dir irgendwo absichern. Und das macht das Produkt im Endeffekt teurer.
Ist das mit auch ein Grund gewesen, wieso, dass es zum Start noch kein TV-Angebot gibt? Weil ich habe gelesen, das wird ja dann noch kommen, dieses Jahr.
Richtig.
Aber zum Start hat man jetzt nur Internet ohne TV.
Richtig. Also, das ist genau der Grund, oder? Wir haben die drei Teile, und das kann ich eigentlich heute auch schon sagen, die werden unabhängig aufgebaut. Also, du musst bei uns nicht Mobile und Internet kaufen, dass du den Preis von 39 Franken überkommst, sondern du kannst bei uns einfach das 10 Gigabit Fiber kaufen, die 39 Franken pro Monat zahlen, und du bist nicht verpflichtet, das Mobile zu haben, wie bei teils anderen Konkurrenten, wo dir den Preispunkt nur geben, wenn du auch noch das Mobile nimmst. Das heisst, du kannst bei uns auch selber bundeln. Wenn du bei uns die Produkte einzeln kaufst, kommst auf einen sehr guten, wenn nicht den besten Bundle-Preis im Markt. Und das ist auch der Grund, warum das TV noch nicht da ist, weil wir das auch einzeln aufbauen und auch einzeln möchten zur Verfügung stellen. Und auch dort wieder genau gleich ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem guten Preis können zur Verfügung stellen. Wir hätten das natürlich parallel aufbauen können. Das wäre einfach wieder Zeit, die vergangen wäre. Jetzt wäre wieder Komplexität, die erhöht worden wäre, Time to Market, die verlängert worden wäre, und somit auch unsere Lerneffekte, die sich verzögert. Also, wir hätten das alles können im Sommer mit einem grossen Bang auf den Markt werfen, aber das macht keinen Sinn, weil uns dann einfach 6-7 Monate fehlen, wo wir keinen Lerneffekt haben auf dem Internet, obwohl wir eigentlich ready wären.
Könnt ihr dann bitte da die Super League und Challenge League recht kaufen, wenn wir günstig anbieten?
Das ist richtig, das ist jetzt sehr eine gute Frage. Das ist genau auch ein Grund, warum das TV noch nicht unbedingt jetzt da ist, weil die Komplexität im Hintergrund ist auch nicht klein. Das Produkt an und für sich, in Anführungszeichen, ist relativ einfach. Aber die Problematik im Hintergrund mit diesen neuen gemeinsamen Tarifen, dieser ganzen rechten Landschaft, ist unglaublich komplex. Und wirklich auch zum Teil schwierig zum Verstehen. Und auch wieder je nach Lösung, die man wählt, halt machst du selber mehr. Also musst du dich um die Rechte kümmern, musst du dich um die Abgaben kümmern. Oder du hast einen Partner, der dir mehr abnimmt und dir das weitergibt. Und eben dort gilt es so ein bisschen, die Eventualitäten und die ganzen Möglichkeiten abzuprüfen und zu schauen, hey, was macht Sinn und was wollen wir am Schluss anbieten. Es ist sicher so, dass wir auch dort wieder mit dem TV werden starten, aber die Idee ist natürlich durchaus, dass wir erweiterten Content dann auch direkt aus einer Plattform raus können bedienen. Dass du halt eben genau, sage ich mal, nicht 5, 6, 7 verschiedene Dienste musst posten und 5, 6 verschiedene Apps musst in dein Ding reinladen, in dein Apple TV oder in deinen Chromecast oder auf dein TV, sondern dass man möglichst viel in Zukunft wirklich kann irgendwo zentral aus einem Ort rausbringen.
Und das ist auch geplant nur für das Jahr? Also, oder
nein, also dort haben wir wirklich noch keine Timeline drauf. Okay. Wir sind an dem dran, wir führen ein Gespräch, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das forcieren, sondern eben auch dort wieder möchten wir zuerst lernen, was ist der richtige Weg, was gibt es für Möglichkeiten, was ist sinnvoll und welche Möglichkeiten werden uns auch geben. Das ist durchaus auch etwas. Wir sind jetzt nicht klein als Digitec Galaxus im Handel, aber als Galaxus Mobile, Internet und TV sind wir ein Provider von vielen. Wir wachsen sehr stark, aber im Vergleich zu den ganz Grossen haben wir natürlich andere Zubringerschaft, aber es ist durchaus so, dass natürlich die breite Kundenbasis, die wir haben als Digitec Galaxus, durchaus auch interessant ist für, sag jetzt mal, gewisse Streaming-Anbieter, und das probieren wir natürlich mit Verhandlungsgeschick einzusetzen, dass wir dort dann auch zu Angeboten kommen, die vielleicht andere nicht können aushandeln können.
Was sind denn sonst so die weiteren Pläne jetzt bezüglich Internet? Also haben wir auch schon irgendwie Punkte, wo wir sagen, da wollen wir unbedingt umsetzen, wie beispielsweise, dass trotzdem irgendwie Kupferleitungen bedient werden, für Leute, die noch nicht so Zugriff haben?
Ja, genau. Also im Moment ist es so, der Fiber Footprint nennt man das, also der Footprint in der Schweiz, wo kann Fiber anbieten, ist so zwischen 30-40%, also um den Dreh herum. Das heisst, ungefähr 30-40% der Schweizer haben Zugang zu Glasfasern. Das ist natürlich in gewissen Regionen, wo wir auch stärker tätig sind, in den Städten, wo wir in den letzten Jahren auch stärker geworben haben, ist der Footprint natürlich höher. Und das ist sicher jetzt der nächste Schritt auch konkret. Wahrscheinlich noch vor TV oder mit TV oder jetzt im Sommer, sagen wir einfach mal, dass wir den Footprint können erweitern. Das wird ein Angebot sein auf dem Kupfer, also auf dem Koax-Kabel, nicht auf dem Telefon-Kupfer-Kabel, das wäre nochmal der nächste Schritt. Und dort werden wir dann auch das jetzt entsprechend erweitern. Dort laufen bereits jetzt die technischen Vorbereitungen im Hintergrund und da gibt es auch wieder sehr viel, wo man muss beachten, das ist eine andere Technologie, andere Komplexitäten, andere Endgeräte für den Kunden, die müssen wieder getestet werden und so weiter. Und jetzt sind wir dran aktiv und wir werden auf jeden Fall die Produktpaletten auch erweitern, so wie wir es auch bei Mobile gemacht haben, wo wir ja gewechselt haben. Digitec Connect ist nur ein Angebot gewesen, dafür flexibel, oder? Und bei Galaxus Mobile haben wir dafür jetzt 3 klare Angebote mit dem Basic, ohne Roaming, CH Unlimited mit integriertem Roaming, aber keine Limite in der Schweiz und internationalen Abo. Und das ist sicher das Ziel, ja, dass wir natürlich dort dann auch Kunden können ansprechen können, die eben heute außerhalb von dem Fiber-Footprint sind, logischerweise.
Also dann ist beim Internet auch geplant, dass so verschiedene, also dass zum Beispiel nicht nur 10 Bit sind, sondern
weniger. Genau, das liegt tatsächlich liegt das mehr in der Natur von der Technologie und weniger in der Ausprägung von der Produkte selber. Dass tatsächlich irgendwo der Preis, also der Preis ist sehr stark im Markt gekoppelt an Speed. Mhm. Das ist aber recht virtuell, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Die Definition eigentlich, von was für dich verfügbar ist, ist viel stärker, wo du wohnst. Was eigentlich absurd ist, aber wenn du an einem Ort wohnst, wo kein Fiber verfügbar ist, dann musst du halt auf etwas anderes zugreifen. Dann können wir dir schlicht und ergreifend keine 10 Gigabit synchron ausliefern. Und die anderen Produkte haben eine andere Technologie und somit einfach einen anderen Speed. Das heisst, du bist nicht limitiert per se durch das, was du willst wählen zu dem Preis, sondern du bist tatsächlich limitiert durch, wo du wohnst. Und anhand von dem ist eigentlich das erste Filterkriterium, oder? Anhand von dem bist du wie ausgefiltert und kannst dann einfach aus dem wählen, wo zur Verfügung steht. Man muss aber auch ehrlich sein, und da sind wir ja immer transparent, die 10 Gigabit ist etwas, wo der Consumer, also der klassische Consumer, nicht braucht in seinem Alltag. Und auch gar nicht kann brauchen. Die meisten stecken den Router am Glasfaserkabel ein, stellen ihn irgendwo her und greifen nachher per WLAN aufs Internet.
Das ist der Pöbel, das ist einfach der Pöbel, Mann.
und das ist einfach der limitierende Faktor, ist nachher dein eigenes Netzwerk, oder? Und das, wie du es nutzt. Wenn du wirklich 10 Gigabit möchtest nutzen, bedeutet das, du brauchst hinten dran ein Router oder eine Routing-Infrastruktur, die das unterstützt. Du brauchst ein kabelgestütztes Netzwerk, das das unterstützt, oder wo 10 Gigabit unterstützt, also K6 oder K6A-Kabel, je nach Länge. Und ja, und so weiter. Und das sind halt alles
Faktoren,
dass du den Speed überhaupt kannst nutzen. Es ist wahnsinnig hoch. Und darum ist es für uns wirklich ein Konsumerprodukt, wo wir einfach sagen, hey, schau, wir geben dir den Speed zu dem Preis. Und wie du es nachher nutzt, bleibt dir überlassen. Und der Hauptfilter ist es verfügbar bei dir oder nicht? Das heisst, wir versuchen weniger den Preis als Produkt zu binden, sondern dir eben das bestmögliche Produkt geben, das wir können. Ich glaube, das ist das Ziel nachher auch für die anderen Technologien.
Ich meine, da merkst du ja auch, dass Init7 sagt das ja zum Beispiel auch, sie haben ja die gleichen, am Anfang hat sie nur einen Preis gegeben für alle Geschwindigkeiten, weil sie sagen, das macht keinen Unterschied für sie, oder?
Richtig.
Und sie mittlerweile haben sie jetzt auch was Günstiges und sie haben auch schon mal, ich habe mit denen haben wir ja schon geredet im Podcast, hat eben auch gesagt, sie können es aber nicht subventionieren, wie zum Beispiel eben Swisscom über ihre anderen Abos, oder? Darum kostet es einfach auch mehr. Und,
richtig, genau.
Bei uns jetzt ähnlich. Genau, wir haben das wirklich wegen dem Speed, haben wir ja auch noch geredet, eben, ich habe mir das ja überlegt, oder? Weil zum Beispiel ich brauche es ja, ich habe das Abo jetzt gemacht, also ich komme es dann erst über, wenn mein anderes Abo ausläuft. Weil wirklich, ich brauche es zum Abladen von Games, die einfach immer grösser werden und da wird mir ungeduldig, das Zeug muss instant abgeladen sein. Und ich habe dann aber auch gemerkt.
Und dann wirst du verarscht.
ich lade jetzt vielleicht so mit 100, 110 Mega ab. Das ist ja, glaube, je nachdem, wie die Komprimierung ist, zeigt es natürlich einen höheren Speed an, als eigentlich. Ich hätte 1 Gigabit, oder? Mhm. Ich bin recht gespannt bei Steam, wie die Geschwindigkeit wird sein. Weil dort ist schon, das ist eines von diesen Limits, oder? Dass der, ich bin ziemlich sicher, er wird mir nicht 10 Gigabit liefern.
Genau, das ist, also, das ist eben zurück zum Input von Init7. Das ist das, was ich gesagt habe. Der Speed ist rein virtuell, oder? Glasfaser unterstützt zum Teil bis 25 Gigabit. Und Init7 kann das zum Teil auch anbieten, wenn sie wirklich direkt können patchen. Aber genau gleich kannst du es einfach limitieren, künstlich auf 1. Aber die Kosten, die du für das hast, sind genau die gleichen. Und darum sagen wir einfach, hey, Lux, ist das zu diesem Preis fertig. Mhm. Zu Steam oder anderen Angeboten, das ist wieder zurück zum Netzwerk, oder? Das Gleiche, wie du hast eigentlich, ist dein Router und dann hängst du irgend so ein uraltes iPhone 4G her, wo per WLAN auf das Ding zugreift. Da kannst du jetzt einfach keine 10 Gigabit erreichen, oder? Und das Gleiche gilt auch in die andere Richtung. Wenn du zwar mit 10 Gigabit ins Internet gehst, muss jeder Zwischenpunkt müsste 10 Gigabit unterstützen, dass er dir 10 Gigabit im Download kann liefern. Aber ein Steam-Server, der wird dich niemals mit 10 Gigabit ziehen, weil er hat auch nur einen limitierten Output aus ihrer Infrastruktur. Und dort greifen ja dann Dutzende und Aberdutzende und Hunderte oder Tausende von Leuten. Und wenn das Game gerade released wird, Millionen von Leuten zu. Also wird die Bandbreite auf dieser Seite halt künstlich reduziert. Du kriegst einfach nicht mehr dort raus. Es ist ein bisschen so, so, ja, der Effekt, oder? Wenn du in eine riesige Schüssel mit Candies hast, also deine Games, und oben hast du einfach einen Eingang, wo du irgendwie nur mit zwei Fingern kannst reinlangen und drinnen nur eins kannst du schnappen. Das ist genau das gleiche Prinzip, oder? Es nützt nichts, wenn irgendwo entlang von dem ganzen Weg ein Flaschenhals ist, dann ist einfach das der Speed, den du bekommst.
Ja. Wir haben es übrigens vorher den Bridge-Modus gar nicht erklärt. Für die, die es dort nicht gecheckt haben. Der Bridge-Modus macht einfach, dass dann der Router ist eigentlich dann nur noch wie ein Modem, wo dann du deinen eigenen Router kannst
anschließen. Richtig, genau.
Hey, und du hast ja gesagt, es gibt Zertifizierte, die eben auf all deinen Netzen kompatibel sind. Wir können jetzt hier nicht aber einfach einen anderen von diesen Kompatiblen kaufen und anschliessen. Es geht dann wirklich nur der, den ihr liefert, weil der richtig konfiguriert
ist. Genau, also einerseits ist der in der Basis richtig konfiguriert. Also wir haben unsere eigene Firmware drauf und wir sind da in regem Austausch mit Zeixel. Wir sind die bereits am Updaten, neue Features dort drauf zu tun. Und wir müssen wie Settings halt presetten, dass sie in allen Netzen sich das Gerät auch wirklich kann einwählen. Du könntest jetzt schon ein Gerät nehmen, ein Stock aus dieser Liste und das dort anstöpseln und je nachdem, wo du bist und wenn du weißt, wie du die Einstellungen musst machen, kann das funktionieren, aber es kann eben genauso gut auch nicht. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo wir nachher die Qualität vom Service nicht aufrechterhalten können.
Ich habe auch bei meinten im Fall in Digitec Forum, irgendeiner hat nachher die Konfiguration einfach dort drinnen gehabt. Schau, die brauchst du für den Router, dann funktioniert es. Dann kopierst du das, keine Ahnung, was ich gemacht habe, und dann ist es gegangen.
Genau, also das ist genau so. Die Konfigurationen sind auch kein Geheimnis. Wir haben die jetzt bei uns noch nicht veröffentlicht. Wenn wir jetzt wirklich netzwerktechnisch wissen, hey, ja, man könnte das irgendwann mal unterstützen und es läuft sauber. Es gibt auch wirklich im Hintergrund noch Sachen, die eben nicht funktionieren. Darum haben wir den Modus nicht zur Verfügung aktuell oder sind eben erst am Testen. Und das sind noch viele Gespräche, die dort auch geführt werden und auch eben Entwicklungen, die wirklich auf dem Netzwerkstack gemacht werden. Aber ja, grundsätzlich ist es ein Signal und wenn du die Einstellungen kennst, dann kannst du jedes Signal empfangen. Das ist so. Und ich bin auch froh um unsere Community, dass sie das selber machen, dass sie genau das Interesse haben. Wir haben sehr viele Early Adopters, die das jetzt mal angenommen haben und jetzt anfangen auf dem basteln und sie teilen sich ja dann auch in unserer Community. Und das finde ich mega wertvoll. Und das zeigt eben auch, was möglich wäre. Aber es ist halt nachher genau das, oder? Es ist das 1% oder vielleicht 2%, wo das versteht und draus kommt. Aber wenn du die anderen 99 oder 98% von den Consumer, die einfach ihren Router einstecken und nicht mal den WLAN-Namen ändern, nichts, sondern einfach wenn die Forenbeiträge lesen lässt, dann verstehen sie nur Bahnhof. Sie verstehen die Wörter nicht, sie wissen nicht, was gemeint ist. Und das ist auch okay. Und unser Produkt richtet sich jetzt mal in erster Linie wirklich an die 98 oder 99% im ersten Schritt.
Das ist ja normal.
Und alles oben drüber, ja, das liegt in unserer DNA als Digitec Galaxus, dass wir das auch möchten können unterstützen über die Zeit. Und das ist auch eins von unseren Zielen. Aber wie schnell das jetzt möglich ist, wirklich offiziell denn das zu unterstützen, werden wir sehen.
Apropos die 98%, die ihr ansprecht bei den zwei Artikeln, die bis jetzt veröffentlicht wurden, zum Abo.
Ich will sagen.
Relativ viele Kommentare geben oder, und Fragen. Ja, ja. Was waren so die häufigsten Sachen gewesen? Oder hat es irgendetwas gehabt, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was sehr oft vorkam in den Kommentaren, wo Erklärungsbedarf gebraucht hat?
Jein, muss ich sagen, weil eben Kommentare, die gestellt worden sind oder Fragen, sage ich mal, die gestellt worden sind in den Kommentarbereich, sind eigentlich immer ein bisschen die gleichen gewesen. Es ist eben der Bridge-Mode gewesen, das heisst, dass man das Gerät eben in einen Brückenmodus versetzt, dass das Internet einfach durchreicht und man eine eigene Routerinfrastruktur kann haben dahinter. Das ist das Erste gewesen. Das Zweite, was immer gefragt worden ist, ja, gibt's keine fixe IP? Also eine fixe Adresse. Im Internet hat man eine IP-Adresse, das funktioniert ein bisschen wie der eigene Briefkasten, dass die ganzen Computer wissen, dass dort her muss ich adressieren und dort her muss ich ausliefern. Und das ist natürlich schön, wenn du dann einen fixen IP hast, wenn du eben hinter deinem den eigenen Router einen Dienst hast, wie eine Webseite oder irgendetwas anderes, was du öffentlich möchtest zur Verfügung stellen, also so aus deinem Wohnzimmer in das grosse World Wide Web, dann brauchst du eine fixe IP, dass dich die auf der anderen Seite halt finden können. Das gibt es aber auch, kann man auch lösen, eben mit dynamischen Services und so. Wir haben keine fixe IP, wir können auch noch keine vergeben. Was wir aber haben, ist eine öffentliche IP. Das heisst, die wir dir vergeben, die kann zwar wechseln, aber die ist öffentlich erreichbar, also aus dem öffentlichen Netz erreichbar. Wenn du also hinter deinem Router oder eben hinter deiner Firewall, also hinter einem Zeichselrouter oder hinter deiner eigenen Firewall, wenn du einen Bridge-Mode hättest, einen Dienst zur Verfügung stellst, dann ist der öffentlich erreichbar über die IP. Das sind so ein bisschen die Fragen gewesen. Dann, ja, viel natürlich so ein bisschen zu der Verfügbarkeit. Das ist eben genau das Thema, das wir vorher mit dem Footprint gehabt haben, dass es natürlich nicht überall verfügbar ist. Das kann man aber sehr einfach in unserem Line-Check halt prüfen. Gibst deine Adresse ein und wir haben dort eine extensive Datenbank mit wirklich allen Adressen in der Schweiz. Und könnt ihr das eigentlich so ein bisschen sagen, ob das jetzt verfügbar ist oder nicht. Es gibt aber auch dort Ausnahmen. Also wir haben eine gehabt, das Haus ist neu gebaut worden. Die Adresse ist noch nicht mal vergeben, oder? Es ist jetzt einfach das 4C. Und 4C findest du dann nicht. Und das ist dann genau so ein Beispiel, wo du dann nach dem 4 musst suchen, weil der Anschluss, der Hauptanschluss unten ist tatsächlich im 4A und ist dann übergepatcht ins 4C. Das heisst, unter 4C wirst du gar nie Glasfaser finden. Und das sind dann so Finessen, wo wir jetzt auch natürlich weiter werden daran erarbeiten, an diesen Logiken, dass wir halt wie in dem Moment können erkennen, hey, okay, 4C kommt ein leeres Resultat, aber ohne C, also im 4 wäre es im Fall verfügbar, hast du vielleicht nicht das 4 gemeint und so weiter. Das sind jetzt so Sachen, wo wir jetzt eben müssen lernen. Was kommen da überhaupt für Requests? Eben das, was ich mit Sofing am Anfang gesagt habe, es gibt noch mehr solche Bereiche, wo dann Kunden kommen und sagen, ja, aber ich habe jetzt Glasfaser. Und schaut sie, da ist meine Otto-Dose und da, ich habe sogar das Töttchen bekommen. Und dann gesagt, hey, es tut mir leid, aber ich kann die Dose nicht finden. Die ist wirklich nicht öffentlich zugänglich. Und das sind jetzt so Sachen, wo wir natürlich auf Kundenseite zusammen mit dem Kundendienst wirklich müssen lernen. Und ich glaube, das ist auch unsere Stärke, dass wir den Kundendienst in-house haben. Der sitzt in Zürich, in unseren Offices, im vierten Stock. Und der ist wirklich erreichbar für Kunden da in der Schweiz. Und ich sitze nebendran und ich habe jetzt in den letzten Wochen eigentlich jeden Tag einen einstündigen oder einen halbstündigen Call gehabt mit unserem Kundendienst, um wirklich genau solche Probleme anzuschauen. Hey, wie lösen wir das? Was können wir da für einen Service bringen? Können wir oder können wir nicht? Und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt die Phase, wo wir gerade drin sind, dass wir lernen aus dem, was jetzt läuft.
Sehr gut, wir sind ja am 5. Stock, ich komme jetzt bis im August, wenn ich es bekomme, jede Woche an und frage, gibt es den Bridge-Modus schon?
ja, das können wir dann eben. Im Hintergrund sind wir am Experimentieren damit und ich bin dort auch positiv, wenn man eben, das ist irgendwo auch schön an unserer Community, wenn man die öffentlichen Feedbacks anschaut, klar ist es wieder die 2% gegen 98 oder lass 5% gegen 95 sein. Es ist eigentlich, spielt keine Rolle. Aber es ist doch ein Bedürfnis. Und das ist etwas, wo wir eben ein Stück weit halt jetzt auch Brückenbauer ein bisschen sein können. Im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Bridge-Modus. So ein bisschen Brückenbauer können sein, zu den grossen Anbietern, zu den lokalen Anbietern, um das halt jetzt wirklich über die Zeit auch consumer-friendlier machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Mission oder unser Ziel, dass eben Mobile soll nicht kompliziert sein, du kannst bei uns online abschliessen, wir machen dir direkt einen Wechsel. Das ist etwas, wo im Broadband-Bereich, also im Internetbereich, nicht funktioniert. Du musst selber künden als Kunde. Das finde ich zum Beispiel extrem mühsam, obwohl wir eigentlich im Hintergrund nachher, wenn der Kunde jetzt sein bestehendes Abo kündet, dann kriegen wir im Hintergrund normalerweise wirklich auf dieser Leitung nachher das Kündigungsdatum auch eingespielt. Und sobald wir das im Hintergrund überkommen, wissen wir genau, okay, per dann wird die Leitung freigegeben, wir können unmittelbar danach anfangen, probieren, Signal aufzuschalten, oder? Dass der Kunde so nahtlos wie möglich einen Übergang hat. Und wir kriegen das eigentlich im Hintergrund, aber es gibt keine Power of Attorney, also keine Möglichkeit mit einer Vollmacht, jetzt zum Beispiel ich als Digitec Galaxus, wenn du mir, Philipp, jetzt eine Vollmacht gehättest, kann ich nicht deinen Internetanschluss künden. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo sich halt im Mobile-Markt etabliert hat. Warum? Weil du eine Nummer hast, die persönlich ist, die du mitnehmen willst. Also haben die Provider sich zusammengeschlossen und eine Lösung für das gefunden mit diesen Vollmachten. Aber im Internetbereich gibt es das wie nicht. Das ist so ein bisschen, macht jeder auch, wie er will. Und es ist dann leider auch so, dass eben nicht jeder von diesen Provider dann auch die Kündigungsdaten im Backend sauber einträgt. Also zum Teil wissen wir bis 10 Tage vorher nicht, ob jetzt die Leitung wirklich freigegeben wird oder nicht. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass wir die einfach so ein bisschen unfriendly takeover-mässig sagen, so, wir nennen jetzt, wir haben eine Bestätigung vom Kunden. Das geht aber auch wieder nicht in jedem Fall, oder? Das geht auch wieder nicht in jedem Fall von jedem Provider, von jedem lokalen Provider. Und das sind jetzt alles so Sachen im Hintergrund, wo man halt, wo genau die Komplexität halt eben treibt. Die ist abdeckt bei uns, weitgehend automatisiert, bereits. Aber da gibt es immer wieder Corner Cases, die wir jetzt müssen lernen. Und auch dort wird es leider Gottes Corner Cases geben, wo eben die Aufschaltung nicht notlos funktioniert, sondern halt mal ein paar Stunden dazwischen hängt. Und wir haben jetzt wirklich Gott von diesen Mitarbeiterfällen, die wir ja getestet haben, wir haben jetzt mit den Mitarbeitern so ein bisschen vorgängig getestet, rund 100 Fälle, haben wir irgendwie 3 oder 4 gehabt, wo wir wirklich Probleme hatten mit Aufschaltung. Wir haben aber auch schon Probleme gehabt, dass jemand in die Ferien ist, nach der Ferien heimgekommen ist und kein Internet mehr gehabt hat. Und wir haben nicht gewusst, warum. Und dann ist wirklich irgendwie in der Ferien an der Fassade geschaffen worden und so scheint irgendjemand einfach Vollgas durchs Kabel durchgebohrt oder whatever. Kabel ist dann wirklich defekt gewesen. Und wenn du in der Ferien bist und kommst zurück und du weißt nicht, dass irgendwelche Bauarbeiten in deiner Wohnung oder in deinem Haus stattgefunden haben oder an der Aussenfassade und du hast kein Netz mehr, dann ist es wahnsinnig schwierig für uns, zum nachvollziehen, was ist jetzt da passiert. Also wir haben dann das Gerät gewechselt, wir haben das Fiberkabel getauscht. Wir sind dann, oder? Du gehst dann wie rückwärts, oder? Yeah. Ist vielleicht unser Router, also tauschen wir mal den Router. Ist es vielleicht das Fiberkabel? Tauschen wir das Fiberkabel? Nein, das kann irgendwie nicht sein, es funktioniert immer noch nicht. Okay, gehen wir zurück, bieten wir einen Techniker auf, dann muss der vorbeikommen, misst die Dosen aus, merkt du, da kommt kein Signal durch, was ist denn los? Und das sind genau so Sachen, die dann natürlich massiv komplexer sind als bei Mobile. Bei Mobile machst du einfach, blöd gesagt, ein Netzwerk-Reset, weil es ist alles digital, dann wird das Netzwerk neu gesetzt und that's it. Aber eben, da ist es dann physisch und Fehler beim Patchen, wenn jemand falsch gesteckt hat in diesen Point of Presence und so weiter, wo halt dann Komplexität massiv erhöht.
Ja gut, dann sind wir gespannt, wie denn das weitergeht und wenn dann die weiteren Angebote kommen und ich melde mich dann zurück, wenn es dann bei mir mal so weit ist. Motzen, die ganze Zeit nicht funktioniert.
Das ist die Top. Aber ich bin guter Dinge, also bis jetzt sind Quoten sind gut.
Sehr schön.
Ich hoffe, die bleiben so. Es wird natürlich jetzt mehr und mehr und mehr Aufschaltungen geben und mal schauen. Solange es aber in dem Bereich bleibt, ist es sehr zufriedenstellend bis jetzt. Ja,
ja super, einfach Andreas, danke vielmals, dass du das uns erklärt hast. Und wir machen nachher weiter mit dem Big Screen und dir sage ich dann voll Tschüss und schönes Tagli und genau, danke für die Erklärungen. Ciao, ciao.
Tschüss, merci vielmals.
Ciao.
Also, dann gehen wir eins weiter und springen in den Big Screen. Play the Five Tones.
Film und Serien auf dem Big Screen.
Flow habe ich geschaut und Michelle offenbar nicht ganz.
Sie hat es wirklich probiert.
Nicht gut in dem Fall.
Ich hätte jetzt vor allem gedacht, dir würde der noch besser gefallen als mir.
Ja, vielleicht, wenn ich irgendwie so einen Hang zur Meditation habe oder mal wirklich etwas schauen will, wo nichts passiert.
Aber warte, noch mal, ein Schritt zurück. Der hat den Oscar gewonnen für den besten Animationsfilm.
Und ich habe mich während diesen ganzen 15 Minuten, die ich geschaut habe, gefragt, warum? Nichts gegen den Film. Wirklich nicht. Er ist mega schön.
Ja, mich fragt, wieso er so scheiße ist, aber nichts gegen den Film.
Nein, er ist eben gar nicht scheiße. Er ist herzig, er ist schön, aber es ist einfach, ich glaube, es sind Konversationen zwischen diesen Tieren, die man einfach fehlt.
Miau. Genau, weil eben im Flow, das ist ein Animationsfilm aus Lettland, Beihilfe von Belgien und Frankreich offenbar. Mhm. Und hat den Oscar für den besten Animationsfilm, ist auch noch nominiert für den besten fremdsprachigen Film, der hat aber den...
Fremdsprachig.
Ja. Das ist auch wieder gut, ja.
Ja.
Weil, ja gut, Fremdsprache ist schon eine fremde Sprache.
Ja, sie versteht sie schon nicht.
Ja, eben. Und er fängt an mit, eben, folgt so einer schwarzen Katze mit grossen gelben Augen. Und es ist wie so ein Weltuntergang. Plötzlich steigt das Wasser, so eine riesige Flut, alles geht zusammen und schlussendlich ist irgendwie alles nur noch Wasser. Wie so Apokalypse, wie der von Kevin Costner geheißen, Water World. Genau, sozusagen wie der.
Und ist es ein inoffizielles Sequel?
Das ist nicht auszuschliessen. jedenfalls, die rettet sich dann auf ein Schiff zusammen mit so einem Golden Retriever, einem Lemur, einem Sekretärsvogel. Habe ich selbstverständlich gewusst, dass das ein Sekretärsvogel ist, nicht irgendein komischer Storch. Und das Wasserschwein.
Das
ist der Kapibara.
Ja, das wollte ich nur sagen.
Ja, genau. Ja, ja.
Die sind geil, die sind
richtig
Tier.
Cool.
Die sehen super lustig aus. Ja.
Ich glaube, die lieben auch einfach alle anderen Tiere.
Ja, also, die sind so chillig drauf. Die werden
völlig respektiert.
Ja. Die kommen mit jedem gut aus.
Das ist ja, sogar
zwischen einer harten Krokodil könnt ihr einfach chillen und zünden. Das ist ja keine Sau.
Wohl, so einen guten Happen für ein Krokodil, könnte man meinen.
Könnte man meinen.
Ja, es fängt auch an wie so ein Witz. Treffen sich, ja. Nein, und der Film ist dann wirklich mehrheitlich auf dem Schiff und wie es eigentlich sozusagen durch die Welt durchreisen. Sie versuchen einfach zu überleben. Vielleicht irgendwie findet man doch noch irgendwo ein Stück Land. Es gibt dann auch noch, weil es fängt dann an, die Katze am Anfang flüchtet sie vor so einem Rudel Hund, wo dann eben der eine davon sozusagen dem hilft sie dann irgendwie und er kommt dann auch auf das Schiff. Und es ist noch wirklich so die Beziehung zwischen diesen Tieren, wo sie wirken relativ, also sie sind relativ authentisch, was Tier wiedergeben, so auf ihrem Verhalten und so. Aber genau, du sagst schon, also ich habe ihn noch easy gefunden. Er hat mich jetzt auch nicht komplett mitgerissen, aber er ist noch schön gemacht. Er hat so einen eigenartigen Stil. Ich finde ihn schwierig zu beschreiben.
Er ist so ein bisschen malerisch. Es fehlt aber teilweise so ein bisschen wie die Struktur, finde ich. Also es ist so ein bisschen wie wenn du so digital zeichnest und dann nachher in einen Film umwandelst. Und es hat so ein bisschen wenig Schattierungen und so. Aber darum finde ich eben, es wirkt wie ein Film, wo du könntest so an die Wand hängen als Gemälde.
Ja.
Es passiert immer so ein bisschen etwas, es sieht alles mega schön aus, aber es ist halt einfach nur so ein bisschen so die Welt, wie sie halt so ist. Auch wenn sie irgendwie völlig untergeht und so. Es ist wirklich einfach so ein bisschen, es hat eben was sehr Meditatives, weil einfach die nicht wirklich miteinander reden, sondern so das Miau, Miau.
Also es gibt wirklich gar keine...
Nein, null eben, wirklich nicht. Sie reden gar nicht miteinander, ausser halt so wie Tiere halt.
Und es gibt nur Tiere. Und es ist übrigens nicht...
Es hat kein Menschen, null. Ja. Ja.
Und es ist nicht wirklich unsere Welt. Also eben irgendwie die Katze trifft in irgendeinem schon so einen Wal, der aber eben so ein bisschen... hat noch ein paar Finnen mehr und so. Es ist halt so ein Fantasy-Wal. Also,
es hat irgend so ein Wassermonster, wo du so die Stacheln und so siehst.
Ja,
genau, so weißt, ist das jetzt so Loch Ness oder so?
Ja. und die Katze, das fällt mir jetzt gedüftig, sieht fast genauso aus wie die aus Little Kitty Big City. Aus dem kleinen Indie-Game von letztes Jahr.
Genau. Ich habe auch gefunden, es hat so ein bisschen was Game-artiges. Also ich finde, es wäre eine coole Zwischensequenz von so einem Stray oder so.
Ja, genau.
Also wirklich, ja. Cool.
Ich muss mal sagen, ich habe einem vielleicht auch nur 90% Aufmerksamkeit gewidmet, einfach weil man kann den wirklich einfach so ein bisschen passiv schauen, weil es passiert schon nicht so mega viel. Und ich habe mir aufgeschrieben, das ist die dümmste Katze, die ich erlebt habe. Ich weiß nicht, die fällt in dem Film etwa 20 Mal ins Wasser. Die lernt das einfach nicht. Was denn irgendwie
aber es ist im Fall einfach eine Katze. Schwarze Katzen sind so. Die sind crazy und dumm und machen Zeit. Und es ist genau so. Wenn du einer schwarzen Katze im Alltag zuschauen würdest, wäre es genau so.
Mit dem Katzencharakter liegt an der Haarfarbe.
Ja, das ist also sehr rassistisch von dir.
Nein, das ist so. Die Schwarzen sind ein bisschen dumm, die Gelben, sagt man so, oder die Orange, die Tigerten, das sind absolut die Obercrazy.
Also ist das wirklich, sind verschiedene Rassen, es gibt Katzenrassen.
Ja, aber die hängen nicht mit der Farbe zusammen. Also du glaubst auch an Sternzeichen.
Nein.
Also ich hatte zwei schwarze Katzen gehabt und keine ist so doof gewesen. Also,
wirklich?
Ja, also nein. Die vom Charakter
her. Perfekt.
Wirklich.
Okay.
Dann irgendwie, weißt du, dann gewackelt das Schiff mega. Also erstens, genau, sie ist ständig, hat sie das Wasser, irgendwann merkt sie dann, man kann da schon irgendwie schwimmen. Langsam freundet sie sich an mit dem Wasser. Aber weißt du, dann klettert sie irgendwie einen Mast nur, während sie mega gewackelt. Oder schaut irgendwie, klettert wieder irgendwo eine unstabile Ecke vom Schiff, um rauszuschauen. Und dann das Wasser schwankt mega. Was könnte passieren? Sie kennt das Wasser. Und findet so, hey, jetzt reiss dich mal am Riemen, Katz.
Man muss halt sagen, wenn die Katze nicht dumm wäre, würde einfach nichts passieren.
Das stimmt. Das stimmt.
Also es ist so der einzige Unterhaltungswert, den es hat. Und vor allem macht das Wasser. Es ist überall immer Wasser. Ja. Es ist mega schön gemacht, wirklich. Ja. Also ich finde, vielleicht ist es da, wo einen Oscar verdient hat.
Es hat doch mal ein Review gegeben von IGN zu einem Zelda-Spiel, glaubst du, wo so legendärisch war, weil sie im Fazit geschrieben haben, bei den Minuspunkten «too much water». Dann ist das so zum Meme geworden, wie schlecht Game Reviews sind. Aber dann könnte man das hier in dem Fall sagen, es hat zu viel Wasser im Video.
Also, definitiv. Es hat eigentlich nur Wasser. Und also ich finde, der Hauptcharakter geht ziemlich unter in dem ganzen Wasser.
Wortwörtlich. Ja.
Schrecklich. Also, hey, aber man muss im Fall sagen, ich finde das mega spannend, dass sie da mit Blender gemacht haben, der Free-Software für Animationen und so.
Ah, krass.
In so einem ganz kleinen Team eigentlich. Also das finde ich schon noch bemerkenswert. Und bei den Oscars haben sie gewonnen gegen «Alles steht Kopf 2», also gegen einen Pixar-Film.
Der ist aber auch einfach irgendwie 0,850.
Ja, voll, aber ich meine, der hat irgendwie ein Budget von 200 Millionen gehabt. Milliarden, ich weiß gar nicht. Das ist ein hoher Betrag im Vergleich zu so einem kleinen Team von Millionen.
Aber das bei den Oscars zeigt es einfach irgendwie. Wir haben die Oscars sind eh ein Witz, finde ich. Aber dass so etwas wie... Eben der von Disney dort nominiert ist, ist ja lächerlich. Weil der ist jetzt so überhaupt nicht außergewöhnlich. Der ist einfach easy.
«Alles steht Kopf»,
meinst? Ja, der ist einfach easy.
Ich weiß gar nicht, was das
ist. Ich weiß auch nicht, warum der... da geht es so ein bisschen darum, dass ein junges Mädchen so alle Emotionen und die Emotionen haben alle Farben und sind so im Kopf.
Der erste Teil war auch okay gewesen und dann hat es jetzt einfach nochmal einen zweiten gegeben. Ja. Anyhow, also wie gesagt, ich finde, er ist wirklich schön gemacht und es ist auch noch eine witzige Geschichte. Und dann finde ich auch etwas Ungewöhnliches, eben nur so mit dir irgendwie. Es ist mir so ein bisschen mit den Bremer Stadtmusikanten. Einfach, dass nicht redet. Und es ist schon irgendwie auf eine Art ein cooles Abenteuer und dass du die, weißt du, das Tierverhalten kommt da schon irgendwie über. Weißt du, wie die einen die anderen besser verstehen, aber dann gleich irgendwie so ein Verständnis zueinander haben. Dass man einander kann nützen kann. Also sie sind dann natürlich schon ein bisschen intelligenter oder verhalten sich ein bisschen gescheiter als Tiere wirklich würden. Weil der Sekretärvogel steuert dann das Schiff.
Aha, ja gut.
Und das wäre wohl eher nicht so.
Aber so wie es Beziehungen untereinander aufbaut, finde ich echt spannend, dass wir eigentlich ja nicht reden. Und dann merkst du so, hey, der Golden Retriever hilft der Katze irgendwie bei einer Situation. Und dann merkst du, er ist eigentlich ein Cooler, er will sie nicht irgendwie fangen wie die anderen Hunde. Und dann entsteht so ein bisschen die Freundschaft.
Der typische Hund, der einfach immer befreundet sie mit allen.
Ja, der ist halt so ein Familienhund.
Ja, genau, ist ein Retriever.
Ist es für Kinder ist es geeignet? Das hat nichts
da habe ich jetzt gerade fragen, wie er sagen, dass das Kind da so.
Das könnte sicher schauen, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, also zum Beispiel unsere Kinder, ich weiß nicht, ob es ein bisschen langweilig findet. Mm. Also, es ist wirklich schwierig zu sagen, oder?
Aber es gibt auch nichts irgendwie Schlimmes, was ich
nicht merken
kann. Nein, es ist wirklich alles super herzig und schön.
Ja, halt also einfach, geht immer ins Wasser und dann hast du vielleicht Angst, dass sie es vertrinken, aber sonst. Ja, und dann. Gut, aber du hast nachher den Schluss, den verraten wir jetzt nicht. Hey, also. Ich finde, es ist wirklich wie der Kollege eigentlich das gesagt hat, oder? Der hat gefunden, so, er ist nicht irgendwie super, aber ich würde ihn gleich jetzt mal noch schauen. Ich würde es nicht unbedingt jedem empfehlen, aber wenn du gerne Animationsfilme hast, es ist auch ein bisschen mal ein anderer und der geht in 80 Minuten, das ist relativ kurz.
Ah, voll easy.
Also mir ist schon ewig vorgekommen.
Der Wiesch ist schon Anfang und der Schluss.
Ich habe, glaube ich, 10 Mal auf die Uhr geschaut und es ist 15 Minuten vergangen. Und ich so gesehen, jetzt geht es nicht. Ja, also,
gut,
also. Hey, wenn man gerne hat, dass nicht so viel passiert und mal ein bisschen oben runterfahren will,
also, auf das muss man sich schon einstellen. Das ist jetzt nicht wirklich ein actionklappen Film, ist wirklich nicht. Das ist ein ruhiger Film. Genau, das ist Flow. Ja, dann flowen wir doch weiter in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Du, Domi, du hast Mainframes gespielt. Erzähl doch mal, was ist das?
Ja, genau, das ist ein herziges so Pixel-Art Jump'n'Run, also in 2D. Und das Spezielle daran ist das Setting von dem ganzen Spiel, weil es spielt nämlich auf PC-Desktops. Du spielst so eine kleine Floppy-Disk, also so wie ein Icon von einer Floppy-Disk, wie man es halt kennt vom PC-Desktop, oder? Und mit dieser Floppy-Disk rennst und springst und hüpfst durch die Levels durch. Und es sieht halt alles aus, als wäre es auf einem Desktop halt alles stilisiert oder so. Es sieht jetzt nicht nach Windows aus oder nach Mac oder so. Aber es ist ganz klar als PC-Desktop erkennbar. Das ist irgendwie das lustig gefunden, so visuell. Das ist irgendwie ein Spiel, das wo einem so auffällt, weil es halt so anders aussieht als andere Jump'n'Runs und wo es halt einfach ist eine geile Idee irgendwie, dass ein Jump'n'Run auf einem Desktop stattfindet.
Das sieht recht lustig aus, ja.
Ja, voll. Und genau, auf diesen Desktops, also Story und so, ich glaube, es hat null Story. Also ich habe nicht mega lang gespielt, vielleicht eine Stunde, ein bisschen mehr. Schon mega viel, es hat so eine Progress-Bar, hast schon mega viel Prozent durch, also wahrscheinlich geht das Spiel irgendwie 3 oder 4 Stunden nur. Story, keine Ahnung, was passiert, ich bin einfach die Floppy-Disk, die auf Desktops rumhört. Mehr musst du auch nicht wissen, glaube ich, wie so ein Spiel, oder? Genau, und auf diesen Desktops hast du dann auch ab und zu so Fenster, die einfach irgendwo angeordnet sind und auf diesen Fenster kannst du dann auch rumhüpfen. Es gibt auch Levels, wo du die Fenster mit einer Maus kannst verschieben kannst, sodass du wie wegbahnst durch den Desktop. Ich habe es auf der Switch gespielt, es ist auf Switch und PC verfügbar. Es würde mich wundern, auf der PC-Version, ob du dann wirklich die Fenster mit der Maus kannst verschieben kannst.
Das wäre auch cool. Gefragt.
Weil auf der Switch ist es mit dem rechten Analogstick, du musst die verschieben. Und mit der Schultertaste tust du auswählen, welches Fenster das du willst verschieben. Ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert. Aber mit der Maus wäre es sicher noch mal cooler, wenn es auf dem PC würde spielen und so funktioniert. Genau, es hat also Icons auf dem Desktop, auf denen kannst du auch rumhüpfen. Wenn du ein paar von denen berührst, dann passiert irgendetwas. Es hat zum Beispiel so das Zahnrad-Icon, wenn du auf das draufhüpfst, dann verschieben sich die Elemente im Level oder es gibt so wie Trampolin, wo die dann in eine andere Richtung schießen, wenn du auf das Zahnrad draufhüpfst. Und dann musst du einfach irgendwie möglichst effizienten Weg durch den Desktop bahnen.
Und also es hat so Rätselaspekte.
Ja, genau. Ja. Es ist, du musst eigentlich immer den einfachsten Weg suchen, weil alle anderen Wege sind quasi unmöglich. Also du wirst immer irgendwie sterben und es geht darum, immer wieder neu auszuprobieren, okay, welchen Weg oder was will das Spiel von mir, welchen Weg soll ich hier nehmen durch diesen Desktop.
So ein super Meat Boy, noch nicht so stressig.
Ja, genau. Es hat auch Leute, die es mit Celeste verglichen haben, falls euch das noch ein Begriff ist. Und ja, das ist echt so ein das ganze Spiel. Und das Moveset von der Floppy Disk ist schon mega simpel. Also, da kann ich nur gumpen, Walljumpen und dashen in der Luft. Das ist alles. Aber es geht jetzt auch nicht darum, dass du mega komplizierte Steuerung hast oder so. Es geht einfach um den Gedanken, okay, ja, wie schaffe ich das jetzt? Wie zum Teufel komme ich durch all die Hindernisse durch auf dem Desktop? Und ja, man muss definitiv in der Mood sein für das Spiel, glaube ich, weil es ist relativ schwierig im Sinne von, man muss darauf eingestellt sein, dass man immer wieder stirbt und neu probiert und so. Ich bin schon ein paar Mal recht wütend geworden, weil ich verstanden habe, was zum Teufel das Spiel von mir will. Aber wenn man auf so Zeug steht, auf so ein bisschen Rätsel und Jump'n'Run zusammen vermischt und auf einen hohen Schwierigkeitsgrad, dann ist es sicher cool. Und eben das Setting finde ich eine geile Idee. Es braucht es noch mehr so ungewöhnliche Sachen, finde ich immer geil.
Lustig.
Genau, verfügbar auf PC und Switch ab letzter Woche, also es ist schon draußen.
Also Mainframes ist das. Dann habe ich ein ganz anderes. Ich habe Two Point Museum gespielt. Debbie hat bei uns das Review gemacht. Ja. Sie hat es, glaube ich, jetzt wenig komplex gefunden. Aber es ist kein Wunder, wenn man ihr das nächste Review mit der Microtopia liest, wo ultra kompliziert tönt, ist das kein Wunder. Weil ich finde es genau richtig. Ich finde, ich habe das Two Point Hospital Campus habe ich glaube nicht gespielt, aber das Hospital habe ich gespielt. Und das sind wie so ein bisschen...
Sind es die zwei, was hat? Also Campus und Hospital sind die Two-Point-Games. Jetzt weiß ich, von denen gibt es irgendwie 1000, aber in dem Fall...
Nein, ich bin jetzt sicher, ob das Studio die früher auch schon gemacht hat, aber solche die Tycoon-Games, das kommt eigentlich von dort, so die Rollercoaster-Tycoon.
Ja, haben alle Teile.
Es ist eine Art von diesen Games, so die Management-Spiele. Ja, genau. Und die Two-Point-Serie, die ist einfach, ist alles ein bisschen einfacher und hat so ein bisschen Humor drin, weil im Hospital tust du nicht wirklich so ein richtiges Spital, oder? Weil du hast völlig komische Sachen, die du dort fliegst. Du kannst den Leuten die Köpfe umsetzen und so. Oder? Es ist recht absurd. Und das ist da auch so. Ich habe jetzt, ich glaube, fünf. Ich habe jetzt 3 Museen, wo halt wirklich parallel bewirtschaftet ist. Du fängst an mit einem, wo sich auf so Urzeit-Sachen spezialisiert. Das heisst, wirklich so Dino-Knochen aber auch irgendwie eingefrorene Menschen. Das hat natürlich immer so ein bisschen. Du hast zum Beispiel in Bernstein gewachsen, was immer, wie man dem nennt, ein Ei, aber hinterher auch siehst, es hat so ein Auge schaut aus und bewegt sich, also es lebt noch. Und genau, das Spielprinzip ist eigentlich recht simpel, du fängst immer an mit so ein paar wenigen Ausstellungsobjekten, dann hast du per Helikopter kannst, Expeditionen starten und über die kommst du neue Sachen über, neue Ausstellungsobjekte. Und du hast dann so eine Karte, wo du dich losschicken kannst und für das brauchst du einfach einen, weiß gar nicht, wie es heisst, einfach einen Experten. Und bei der Uhrzeit muss ein Uhrzeitexperte sein. Vielleicht brauchst du manchmal noch einen anderen dazu. Manchmal musst du auch noch einen Hausmeister oder irgendeine Verkäuferin mitschicken, weil einfach manchmal braucht es ein Team und dann gehen irgendwelche auf die Erkundungen. Die schickst du dann einfach los, du siehst dann nicht, was dort passiert. Du siehst einfach, was es so für Bedingungen, so, was kann passieren. Sie können, im Eintumuseum zum Beispiel ist es so ein bisschen mit Geistern. Und dort können sie auf der Expedition auch mal einen Fluch mitschleppen, der irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Genau, es gibt, glaube ich, 5 verschiedene Angestellte, die du kannst anhören, eben der Experte, der Hausmeister, ein Sicherheitstyp und
Verkäuferin.
Verkäufer, genau. Und die kannst du dann weiterbilden, mit so, damit sie freundlicher oder mehr die Kunden mehr zufriedenstellen oder einfach schneller sind. Und was machst du noch? Genau, dann pflanzt du natürlich dein Museum musst du ja optimal gestalten. Das heisst, Objekte haben wie so Sachen, die du musst machen, dass das Objekt ideal ausgestellt wird. Du kannst dekorieren mit 5 Sachen. Das heisst, du hast irgendwie noch einen Mammutzahn nebendran an der Stelle oder irgendwie einen Kronleuchter mit eben so einem Bernstein und dann tust du einfach ein paar an. Dann tust du Infotafeln an, damit die Leute sich informieren. Und manchmal haben es Bedingungen. Bei der Geisterwelt zum Beispiel. Du kannst wirklich Geister fangen. Du musst Geister so einsperren. So Proletarier gibt es zum Beispiel. Und die haben dann so, die einen finden dann, sind nicht gern mit Geistern von Kategorie feine Leute zusammen. Oder die einen haben gern Feuer, die anderen haben nicht gern Musik. Und du musst sie wirklich so, schiebst es dann so um, packst es und schmeißt es ins andere Zimmer. Und dann, der vertreibt sich mit dem nicht. Der will unbedingt einen Chemiefäger irgendwie und so. Und musst du recht managen. Aber das ist recht lustig. Und wenn du das eben perfekt hast, dann tut es bei den Besuchern für mehr Begeisterung sorgen. Oder? Und das ist alles ganz simpel eigentlich, mit wie du das Museum baust. Also weißt, ich finde es nicht geil, wenn die Sachen zu kompliziert sind. Weißt, wenn du musst so Mikromanagement machen und 1000 Elemente reinbauen und alles baut aufeinander auf, da habe ich das Gefühl, du kannst es eh auch optimieren, aber es funktioniert relativ schnell.
Ja. Ja,
es läuft einfach so, ohne dass du viel Zeit investierst, um es perfekt zu optimieren. So.
Hey, genau. Bei mir ist einfach, ich komme einfach nicht viel Geld durch, aber das ist auch normal.
Ich wollte sagen, wie ist das so mit den Finanzen? Kostet es denn auch viel, um so Expeditionen zu starten und so Sachen?
Hey, es kostet alles, aber irgendwie, ich mache einfach und ich bin immer im Plus. Das ist genau, ja, aber ich finde es wirklich angenehm. Du kannst auch so eine Ansicht einstellen, dann siehst du, sind alle Objekte sozusagen, hast das Maximum rausgeholt und ich glaube, das ist schon mega wichtig. Dann kannst du Bänkchen ansetzen, damit sie mehr Energie haben. Dann ist es auch lustig, es hat immer so eine sarkastische Erzählstimme, wo man gerade sagt, ja, da sind wieder irgendwie welche Objekte am Verstauben und sollte vielleicht wieder mal irgendwie jemanden zum Reinigen schicken, aber es interessiert vermutlich eh niemand.
Passiv-aggressiv.
Ja, das ist super lustig. Ja. Und dann der eine, so ein Kurator oder so, oder Museumsdirektor, sagt dann haben wir gesagt, eben, du willst ja die Leute immer informieren, das ist wichtig, oder? Aber Kinder sind hartnäckig, die interessiert einfach nichts, denen kann man kein Wissen so vermitteln mit so trockenen Objekten. Das muss man auf andere Arten machen. Und dann kannst du so einen interaktiven Fernseher oder irgendeinen Dino, wo sie rumklettern können, musst bauen. Dann können die sich dort vergnügen und lernen so Sachen. Hey, es sieht einfach schön aus. Es ist so lustig, weißt, du kannst reinzoomen und eben, es passiert viel Seich. Und weißt, dann nachher laufen Vampire rum oder irgendwelche Yetis. Und ich bin mir sicher, sind sie verkleidet, sind es echte Yetis. es gibt auch noch eine Wasserwelt, die habe ich jetzt, das ist die neueste, die ich freigeschaltet habe, wo diverse Fischli kannst du rein tun. Der Clownfisch hat natürlich eine riesengroße Glonnase. und das ist einfach witzig. Ich weiß, es sieht schön aus, genug, nicht zu komplex. Hey, das kostet irgendwie 30 Stutz. Also ich finde die Preis-Leistung auch mega gut. Jetzt gerade, schon mehr jetzt nicht so wichtig, aber ich finde jetzt für 30 Stutz finde ich bei der Tour viel Game. Ja. Ja,
ja, weil, also ich muss glaube ich gleich noch spielen, weil ich habe die Tycoon-Sachen habe ich mega gerne gespielt. Das habe ich ewig können machen.
Ja, dann glaube so, ich.
Eigentlich Achterbahn. Und dort ist halt, glaube schon, ich, also, es klingt, als wäre es dort mal ein bisschen komplexer
gewesen.
Ich obwohl ich finde es da auch sehr überschaubar. Also du hast nicht übertrieben viel können falsch machen, aber einfach immer die Hoffnung gehabt, dass du so optimierst, dass du mal kannst kurz eine halbe Stunde was anderes machen und es läuft. Das hat nicht so gut funktioniert.
Ich finde es eben auch gut, wenn es eigentlich läuft, aber du kannst es gleich optimieren, dass es viel besser läuft. Das ist dann gleich genau, befriedigend. Ja, aber weil ich finde es immer nervig, wenn, auch wenn du nicht durchblickst. Es hat damals schon ein paar Sachen, die ich nicht ganz verstanden habe, aber es ist, ich finde, man kommt dann relativ schnell rein und checkt, was verlangt wird. Ja. Es hat damals bei so den Expeditionen Sachen, die ich nicht verstanden habe, weißt du warum? Dann kannst du es nicht losschicken, weil dir etwas fehlt. Im einen zum Beispiel brauchst du einen Knochenschlüssel. Und dann so, ja. Wieso habe ich den nicht? Und ich habe den immer noch nicht. Und den kannst du offenbar bauen irgendwo in einer Werkstatt. Und ich weiß aber nicht genau, wieso ich den nicht bauen kann. Vermutlich muss ich einfach irgendwo in der Story weiter fortschreiten oder so. Aber so Zeugs zum Beispiel finde ich dann einfach nicht raus über das Game, wieso ich das nicht habe. Aber die meisten Sachen, so über Tooltips, sagt es dir schon, warum jetzt irgendwie etwas verstaubt und so. Genau, das ist Two Point Museum und PC und Konsole. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob es das einfach Switch gibt.
Ich glaube nicht, so wie ich das gesehen.
Ja, einmal PlayStation und Xbox.
Für Switch 2, wenn sie da kommt.
Ja, also ich spiele es auch. Genau.
Noch einen Monat.
Ich habe es auch übrigens mit beiden gespielt, Controller und Maus. Weil ich weiß auch nicht, ob es am Anfang noch ein buggy ist, weil manchmal wirklich, da bin ich im Menü, bediene es mit der Maus, starte es, Maus weg. Gut, nehme ich den Controller. Und am Anfang ist es quasi nach einer Viertelstunde, Controller geht nicht mehr gut. Jetzt geht die Maus plötzlich. Und ich weiß nicht, ob es am Anfang dran liegt, weil ich an meinem PC ja alles doppelt angeschlossen, weil ich es ja auf zwei verschiedenen Fernsehs brauche.
Ist das Spiel verwirrt oder weiss, so?
Das wäre das Einzige, wo Probleme hätte mit dem, aber vielleicht liegt es an dem. Aber ja. Das ist ja fast Two-Point-Museum. Gut, dann wären wir ja schon am Ende von unserem Podcast. Dann danke fürs Mitmachen und danke fürs Zuhören und tschüss, bis in einer Woche.
Tschüss.
Ciao zusammen.